Lobpreisungen nicht der Mensch glücklich oder glückselig beschrieben wird, der etwas hat, sondern der Mensch, der etwas ist. Also es heißt nicht zum Beispiel, glückselig sind die viel Geld haben oder die viel Land besitzen oder die viel dies oder jenes. Es geht nicht darum, was wir haben, sondern es geht um den Charakter des Menschen. Es geht darum, was ein Mensch ist oder wie ein Mensch ist. Glücklichkeit, Glückseligkeit findet man niemals in irdischen Dingen, die man hat. Deshalb hat Jesus auch nicht davon geschrieben, dass wir glücklich sein werden, wenn wir etwas besitzen, etwas Irdisches besitzen, sondern es geht um die Eigenschaften unserer Seele. Es geht um unseren Charakter. Zum Beispiel, glückselig sind die, geistlich arm sind. Es geht hier um die Herzensniedrigkeit, dass wir diese Einstellung haben, zerbrochen zu Gott kommen, wie wir schon sagten. Im vierten Vers heißt es, glückselig sind die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Hier haben wir letzten Sonntag gesehen, dass die wirklich über ihre Sünde Buße tun, die sich nicht versuchen auszureden, sondern die sich wirklich sehen, dass sie ohne Gott verloren sind und unbedingt seine Gnade brauchen, die werden getröstet werden. Die bekommen diesen Trost, diese Freude der Vergebung. Und heute gehen wir zu der dritten Seligpreisung und hier heißt es in Vers 5, Matthäus 5, Vers 5, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Wir wollen uns diesen Vers heute einmal näher anschauen. Glückselig sind die Sanftmütigen. Was bedeutet sanftmütig sein? Möchte jemand eine Antwort aus der Mitte vielleicht geben? Was versteht ihr unter sanftmütig sein? Welcher Gedanke kommt uns, wenn wir an dieses Wort denken? Glückselig sind die Sanftmütigen. Sehr gut, Dankeschön. Sanftmütig ist jemand, der sich unter das Joch Jesu stellt. Ein sehr guter Gedanke, wir kommen später noch einmal darauf zurück. Dankeschön. Sanftmütig bedeutet, dass das einer so ein Mensch ist, der so schwach ist, so wie ein Lappen, mit dem du machen kannst, was du willst. Ist das Sanftmut? Nein, Sanftmut und Schwachheit dürfen wir nicht verwechseln. Das sind zwei verschiedene Sachen. Heute ein Weltmensch, der nicht genau weiß, was Sanftmütigkeit ist, der denkt, sanftmütig sein, das ist eine schwache Eigenschaft. Jemand, der durchgreifen kann, der selbstbewusst ist, der alles mit seiner Faust macht, sie glauben, oh, der Mensch ist was. Aber sanftmütig, Menschen denken, das ist negativ. Aber Jesus sagt hier gerade das umgekehrt. Er sagt, glückselig sind die Sanftmütigen. Das Wort für sanftmütig, was hier gebraucht ist, im Griechischen wurde dieses Wort früher gebraucht, um ein Pferd, wie sagt man das jetzt auf Plattdeutsch, bahndicht zu merken. Ist das das richtige Wort? No. Ist das das richtige Wort? Okay. Also um ein Pferd zu brechen, um ein Tier trainieren oder so weit zu bringen, dass es nicht mehr bloß wild seinen freien Willen hat und rumläuft, sondern dass es lernt, sich einzuspannen und unter der Kontrolle eines Menschen zu sein. Also ein Pferd, das gebrochen ist, das so trainiert ist, das ist sanftmütig. Das bedeutet, Sanftmut ist also, das ist jetzt sehr interessant, eine Auslegung für das Wort sanftmütig würde so sein: große Kraft unter völliger Kontrolle. Also nicht schwach, wie wir am Anfang sagten. Nein, Sanftmut bedeutet große, starke Kraft, die aber unter Kontrolle ist, die nicht so frei rumläuft, was er macht, sondern unter Kontrolle. Wir werden später darauf kommen. Jesus hat von sich selbst gesagt, denn ich bin sanftmütig. Wir können uns also nicht vorstellen, dass Jesus sagt, er ist schwach. Ganz und gar nicht. Er ist groß, er ist stark, er ist stärker als alle anderen. Aber sehen wir, Jesus hatte große Kraft, aber er hatte die unter Kontrolle. Er hat nicht die Kraft jederzeit gebraucht, wann es ihm jankerte. Als Jesus bei seiner Gefangenschaft war, also, oder als die Menschen ihn gefangen genommen haben, und es schien so, als wenn er keine Kraft hat. Die Soldaten sind gekommen, haben ihm die Hände gebunden, haben ihn abgeführt. Jesus sagte, denkt ihr nicht, ich könnte den Vater bitten und er würde eine Menge Engel vom Himmel schicken können. Ja, Jesus bräuchte nicht mal Engel, er bräuchte bloß ein Wort sagen und alle wären tot umgefallen. Aber er hat seine Kraft unter Kontrolle gehabt. Er hat sie in diesem Moment nicht gebraucht. Er ließ sich binden, obwohl er so kräftig war. Verstehen wir jetzt ein bisschen besser, was Sanftmut bedeutet? Wer ist stärker? Wenn jemand einen anderen ins Gesicht schlägt, jetzt welcher Mann würde stärker sein? Derjenige, der gleich sich umdreht und eins zurückschlägt? Oder der zweite, der vielleicht seine Hände unten lässt und dann noch die andere Backe hinhalten wird. Wofür braucht man mehr Kraft? Um dem Nächsten wieder zurückzuschlagen oder um freundlich und ruhig zu bleiben und nicht zurückzuschlagen? Ich denke, derjenige, der nicht zurückschlägt, der braucht viel mehr Kraft. Seht, das ist Sanftmut. Große Kraft, aber unter Kontrolle. Ein Mensch kann sich kontrollieren. Hast du vielleicht auch schon mal auf einer Dorfstraße gesehen, ein Buggy und davor ist ein Pferd eingespannt. Das ist ein kleiner Junge drauf, vielleicht 8, 9 Jahre. Und das Pferd hat mal irgendwie nicht so gehandelt, wie der Junge es sich vorgestellt hat. Und dann kriegt das Pferd von links und von rechts und von oben und so weiter. Jetzt, wenn wir uns den kleinen Jungen vorstellen und das starke, ausgewachsene Pferd, wer ist stärker? Natürlich das Pferd. Das mit einem einzigen Tritt könnte, wenn das passend ist, könnte der Junge tot sein. Aber seht, das Pferd lässt sich von dem Jungen bearbeiten. Es steht unter Kontrolle, es ist bandig gemerkt, es ist gebrochen. Das ist Sanftmütigkeit. Große Kraft, aber unter völliger Kontrolle. Sanftmütig sein bedeutet auch, das ist jetzt noch ein etwas anderer Gedanke, das bedeutet auch, dass wir bereit sind, unser Recht abzugeben, um Gottes Willen. Also ein sanftmütiger Mensch ist jemand, der sagt, ich gebe meine eigenen Rechte, ich gebe sie auf, um Gottes Willen, um Jesu Willen und bin bereit, mich drunter zu stellen. Unter Gottes Willen, unter Gottes Gebot. Damit wir Sanftmütigkeit noch besser verstehen, möchte ich uns ein Beispiel aus der Bibel einmal geben. Das ist der Mann Gottes Mose. Wir werden drei Bibelstellen von ihm lesen. Fangen wir mal an aus Apostelgeschichte. Im Neuen Testament lesen wir von Mose, Apostelgeschichte Kapitel 7. Es ist Stephanus, der eine Predigt bringt, kurz vor seinem Tod. Und in seiner Predigt geht er auf Mose ein und er sagt im 22. Vers, Apostelgeschichte 7, 22, und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Hier wird uns Mose gezeigt, wie ein Mann, der mächtig war in Worten und Werken. Wow, der konnte reden. Der hatte was machen können. Sehen wir einen starken Mann? Okay, gehen wir weiter zu 2. Mose 4, Vers 10. Gehen wir jetzt zum Alten Testament, 2. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 10. Hier wird von ihm gesagt, oder besser gesagt, Mose sagt hier selbst von sich, als Gott ihn berufen hat, nachdem er schon 40 Jahre in der Wüste war bei den Schafen. Jetzt beruft ihn Mose dort am brennenden Busch und er sagt in Vers 10, Mose aber sagte zu dem Herrn: Ach, mein Herr, ich bin von jeher kein beredter Mann gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Moment mal, ist das derselbe Mose, von dem Stephanus gepredigt hat? Der war ein mächtiger Schrift, ein mächtiger Mann in Reden und in Werken. Was ist hier los? Hier sagt Mose von sich auf einmal: Ich bin von jeher kein beredter Mann gewesen. Ich habe eine schwere Sprache, eine schwere Zunge. Wer hat jetzt recht? Mose hier oder Stephanus in seiner Predigt? Eigentlich haben beide recht. Lasst uns mal jetzt zum vierten Mose gehen, 4. Mose Kapitel 12. Und wir werden jetzt hier ein Wort über Mose lesen, das sehr wertvoll ist. 4. Mose 12, Vers 13. Es heißt hier so: Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Dieses Wort demütig, ich weiß nicht, wie es in deiner Übersetzung steht, aber in manchen Übersetzungen steht da sanftmütig. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Ein sanftmütiger Mensch ist einer, der eigentlich mächtig ist, vielleicht in Worten und in Werken, der aber es gelernt hat, unter Kontrolle zu halten. Der nicht alle wegen angibt, was er alles kann und wie groß er ist. Nein, das ist ein demütiger Mensch, der diese Kraft hat, der aber nicht damit rumprahlt, sondern sie unter Kontrolle hat, sie bloß dann gebraucht, wo es notwendig ist. Mose war ein sehr sanftmütiger Mensch. Sanftmut bedeutet ja auch, dass wir geduldig sein können. Auch dann, wenn wir gereizt, geärgert werden. Und wenn wir daran denken, wie das Volk Israel Mose immer und immer wieder geärgert hat. Mit ihrem Rumklagen, dann haben sie über dies geklagt, dann über jenes geklagt, dann war das Dritte nicht gut. Immer kamen sie zu Mose damit. Mose war damit sanftmütig. Er hat sich nicht gleich aufgeregt oder irgendwie explodiert. Er hat sich das angehört, was sie ihm gesagt haben, und ist dann mit diesem Problem zu Gott gegangen. Vor ihm auf die Knie gefallen und hat dem Herrn gesagt: Hier ist dies und das Problem, was können wir damit machen? Er hat eine große Kraft, ein mächtiger Mann, ein besonderer Mann Gottes. Er hat das ganze Volk Israel rausgeführt. Wie viele Millionen Menschen waren da gewesen? Alle unter der Führung von einem Mann. Und doch heißt es, er war sehr demütig, er war sanftmütig. Großer, mächtiger Mann, aber unter Kontrolle. Und ich muss hinzufügen, diese 40 Jahre, als er in der Wüste war, dort bei den Schafen, da hat er gelernt, was es, kann man sagen, da wurde das Pferd bahnlich gemerkt. Da wurde er gebrochen. Da wurde sein junger Stolz, und er dachte schon, Wunder, wer er schon ist. Da hat er erstmal gelernt, was es wirklich bedeutet, sanftmütig zu sein. Gott hat ihn erstmal in die Schule genommen. Gott will, dass du und ich sanftmütig sein sollen. Nun denkt jemand vielleicht: Naja, die Menschen sind ja verschieden. Einer hat so einen Charakter, der andere anders. Manche sind, und das stimmt, manche sind von Natur aus viel geduldiger, lassen sich nicht so leicht aufregen. Und wir würden sagen, diese Menschen sind sanftmütig. Ein anderer ist vielleicht schnell und regt sich schnell auf von Charakter. Aber es geht jetzt hier nicht um die Charaktereigenschaft. Wenn Gottes Wort uns zur Sanftmut auffordert, somit ist damit nicht eine menschliche Veranlagung gemeint, sondern Gott will, dass wir diese Frucht des Geistes in unserem Leben haben sollen. In Galater 5, Vers 22, wir kennen den Vers bestimmt alle auswendig, wird uns die Frucht des Geistes geschrieben. Und ein Stück dieser herrlichen Frucht ist Sanftmut. Es heißt ja da, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube und dann kommt Sanftmut. Die Frucht des Geistes ist Sanftmut. Also hier ist mehr als bloß eine persönliche Veranlagung. Gott will, dass alle seine Kinder diese Frucht des Geistes haben sollen. In Kolosser 3, Vers 12, da heißt es, Kolosser 3, Vers 12, werden wir auch aufgefordert, diese Frucht zu haben. Es heißt hier, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und so könnten wir noch andere Bibelstellen aufzählen, die uns zeigen, dass du und ich sanftmütig sein müssen. Die Sanftmut gehört zu den wichtigsten Eigenschaften eines Kindes Gottes dazu. Allerdings kannst du Sanftmut nicht aus dir selbst schaffen und dich jetzt anstrengen und sagen, okay, jetzt werde ich sanftmütig sein, sondern es ist die Frucht des Geistes. Gott will sie durch den Geist in deinem Leben schaffen. Noch ein Bibelvers, in dem wir aufgefordert werden, sanftmütig zu sein. Und hier wird noch etwas mehr gesagt. Ich lese mal aus dem Titusbrief, Titus Kapitel 3, den zweiten Vers. Titus 3, Vers 2. Sie sollen niemand verleumden, nicht streitsüchtig sein, gütig, allen Menschen alle Sanftmut erweisen. Also Paulus schreibt hier einen Brief an Titus und er gibt dem Titus den Auftrag, in der Gemeinde die Menschen daran zu erinnern, dass sie nicht verleumden sollen, dass sie nicht streitsüchtig sein sollen, dass sie gütig sein sollen und dann sagt er, dass sie sollen gegenüber allen Menschen alle Sanftmut erweisen. Also Gott will, dass du und ich Sanftmut haben, allen Menschen gegenüber. Und das schließt gläubige Menschen ein und auch ungläubige Menschen sind damit gemeint. Wenn wir jetzt mal an Sanftmut gläubigen Menschen gegenüber denken, dann denke ich an die Gemeinde in Korinth. Wer den Korintherbrief gelesen hat, der weiß, dass es in der Gemeinde aber große Probleme gab, große Schwierigkeiten. Und Paulus hat jetzt an sie einen Brief geschrieben und Paulus hätte allen Grund gehabt, die Gemeinde zu tadeln und von links und rechts to have oder sie auszuschlagen, zu prügeln. Was da für Not war, was da für Probleme waren. Und Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, im vierten Kapitel und fragt die Gemeinde selbst und er sagt, vielleicht lese ich einmal den Vers, 1. Korinther 4, Vers 21. Er sagt so, was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Wie soll er jetzt mit diesen Menschen in der Gemeinde auskommen? Er sagt, was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen und euch eins geben? Oder soll ich im Geist der Liebe und im Geiste der Sanftmut kommen? Paulus wollte natürlich im Geiste der Sanftmut kommen, obwohl er manchmal auch streng geschrieben hat, aber er hat es im Geist der Liebe getan. Er hat es mit der Einstellung der Sanftmut getan. In Galater 6 ein ähnliches Beispiel. Da war auch eine Gemeinde gewesen, da waren Menschen gewesen, die, nachdem sie Christus erkannt haben, nachdem sie Jesus lieb gewonnen haben, wieder angefangen haben, zurückzurutschen in die Menschengesetze. Und er schreibt an sie und sagt, Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehler übereilt wird, dann bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und achte auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Passiert ja so leicht, dass jemand einen Fehltritt macht oder dass jemand auch in Sünde fällt. Und wir haben dann eine Verantwortung, einem solchen zu helfen, zu ihm zu gehen, ihm eine Hilfe zu sein, wenn wir sehen, dass unser Bruder oder unsere Schwester irgendwie vielleicht gesündigt haben, einen Fehltritt getan haben, dann wollen wir ihm zurechthelfen, aber im Geiste der Sanftmut. Hier wird, deshalb sagt Paulus an Titus, wir sollen gegen alle Menschen alle Sanftmütigkeit beweisen. Wenn in der Gemeinde, wenn wir immer so miteinander umgehen würden, im Geiste der Sanftmut, einer mit dem anderen verhandeln würden, was glaubt ihr, wie viele Probleme würde es dann in der Gemeinde geben? Ich glaube nicht viele, nicht wahr? Die würden bald gelöst werden. Seht, wie wichtig die Sanftmut ist. Deshalb wollen auch wir alle Sanftmut gegenüber allen Menschen erweisen oder beweisen. Wer ist das beste Vorbild für uns in Sanftmütigkeit? Wir haben vorhin gelesen von Mose. Es heißt, er war der allersanftmütigste Mensch auf Erden, bis Jesus kam. Aber als Jesus kam, Jesus ist noch ein größeres Vorbild in Sanftmut. Und lasst uns mal kurz lesen, was Jesus selbst über sich einmal gesagt hat. Wir haben ja schon in der Lektion vorhin gehört, Jesus hat nicht viel von sich gesprochen oder Jesus hat nicht versucht zu prahlen. Er hat nicht oft gesagt, seht, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gottes Sohn. Sehr oft hat Jesus bloß von sich gesagt, der Menschensohn. Obwohl er Gottes Sohn war, aber er war demütig und er hat sich selbst oft als Menschensohn bezeichnet. Aber eine Eigenschaft erwähnt er doch von sich. In Matthäus Kapitel 11, Vers 29, und jetzt kommen wir auf dieses Joch zu sprechen, unter dem wir stehen sollen. Matthäus 11, Vers 29, da heißt es so, Jesus spricht hier, nehmet mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Christus ist unser bestes Vorbild in Sanftmut. Von keinem könnten wir mehr lernen als von Jesus selbst. Und in Matthäus 21 wird uns noch einmal gesagt, hier ist eigentlich eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, aber die spricht vom selben Gedanken. In Matthäus 21, Vers 5. Heißt es, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Fohlen, dem Jungen der Eselin. Hier wird auch der König, der Jesus Christus, der kam, er wird im Alten Testament wurde er schon als sanftmütig bezeichnet. Und das war er auch wirklich. Paulus schreibt später an die Korinther und sagt, ich aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmütigkeit und Lindigkeit Christi. Er geht auch zurück auf die Sanftmut Christi. Das war für ihn im Leben etwas Besonderes. Wenn wir jetzt Jesus uns als Beispiel der Sanftmut nehmen, wie war Jesus dann? Wo können wir sehen, dass er wirklich sanftmütig war? Er war sanft, er war demütig, er war mild, geduldig, freundlich, wenn Menschen zu ihm kamen. Aber ist es nicht so, dass wir auf der anderen Seite auch manchmal lesen, wie Jesus sehr streng durchgegriffen hat? Nehmen wir mal das Beispiel, als Jesus aus dem Tempel all die Verkäufer ausgetrieben hat. Vielleicht würde jemand sagen, das ist nicht sanftmütig. Aber doch, das ist. Wir sehen, dass Sanftmut nicht bedeutet, dass wir schweigen, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Oder dass wir schweigen, wenn wir sehen, wie Gottes Namen verunehrt. Wenn wir dann schweigen und nichts machen, das ist nicht Sanftmut. Sanftmut ist, wenn Menschen uns persönlich angreifen, uns beschuldigen oder gegen uns reden, dass wir dann still sein können, das ist Sanftmut. Und das hat Jesus auch bewiesen, als er auch gefangen genommen wurde, als er verurteilt wurde, beschuldigt wurde. Sie haben sich was ausgedacht, versucht, irgendwas zu finden, warum sie Jesus verurteilen könnten. Das passte nicht und das waren alles bloß Lügen. Das heißt, und er schwieg still. Immer wieder lesen wir, und er antwortete ihnen nichts. Wo sie ihn persönlich angegriffen haben, da war er unter Kontrolle, da war er sanftmütig. Aber wenn er jetzt gesehen hat, Ungerechtigkeit, wie Gottes Name missbraucht wurde oder verunehrt wurde, dann ist er streng eingegriffen. Dann hat er Gottes Ehre in Schutz genommen. Und so wir sehen, was wirklich Sanftmütigkeit bedeutet. Nehmen wir noch einmal dieses Bild von dem Joch eines Ochsen oder zwei Ochsen. Hier in Matthäus 11, Vers 29 sagt Jesus: Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Also wir haben hier das Bild von einem Joch. Wir alle haben es wahrscheinlich schon gesehen. Letzte Zeit sieht man es nicht so oft, aber ab und zu kann man es doch mal sehen. Da ist gewöhnlich ein Holzbalken und der hat dann zwei Stangen oder wie auch immer und da ist Platz für zwei Tiere, die man einspannen kann, für zwei Ochsen gewöhnlich. Und die zwei Ochsen gehen dann nebeneinander und ziehen einen Wagen oder früher pflügen auf einem Feld, wie auch immer. Und was Jesus jetzt hier sagt, ich habe das eigentlich auch früher nicht verstanden, als wenn Jesus sagt, nehmet mein Joch auf euch. Weißt du, was Jesus meint? Also ein Joch hat zwei Plätze. In einem ist Jesus. Und er ladet jetzt ein, uns auf seine Seite zu kommen und in seinem Joch uns einspannen zu lassen. Sein Joch, also und dann mit ihm zusammen. Und gewöhnlich, wenn zwei Ochsen in einem Joch eingespannt sind, ist einer von den beiden Ochsen immer der Führende, der anleitet. Der andere führt hinterher. Natürlich ist Jesus unser Führer. Und er sagt, nehmet mein Joch auf euch, also mit ihm zusammen das Joch tragen. Und dann sagt er, denn ich bin sanftmütig. Ein Tier, ein Ochse. Ich meine, welches Tier kann stärker sein? Gibt es nicht viele. Was für eine Kraft da ist. Aber unter Kontrolle. Große Kraft unter völliger Kontrolle. Und so will auch Jesus, sollen wir mit ihm sanftmütig sein, uns einspannen lassen. Und weißt du, das Gute ist, er sagt in Vers 30, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Seht, es gibt noch andere Joche, wo wir uns einspannen lassen können. Der Teufel hat auch ein Joch. Und er will uns da alle einspannen, er will uns da alle drin haben und er will uns da quälen. Und sein Joch ist nicht leicht, ist nicht sanft. Das ist sehr scharf und das macht den Menschen kaputt. Und seine Last ist unerträglich. Und man muss am Ende in der Hölle unerträglich dieses unendlich tragen. Aber Jesus sagt, mein Joch ist sanft. Das heißt, es ist passend. Es ist bequem gemacht. Es ist für dich angepasst, dass du es gut tragen kannst. Und er sagt, meine Last ist leicht. Es lohnt sich, Jesus dienen. Die Last mit ihm zusammentragen. Weißt du, wenn du den stärksten Menschen als Partner hast und der die Führung hat, dann schaffst du es. Wenn du jemand hast neben dir, der dich führt. Und deshalb sagt Jesus, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aber seht, sanftmütig sein bedeutet, dass wir uns unter Gottes Willen stellen. Dass wir sagen, Herr, ich gebe dir mein Leben und meinen Willen. Ich lasse mich von dir einspannen. Führe du mich, wie du willst, wohin du willst. Und er gibt uns Kraft, aber es ist Kraft unter Kontrolle. Und hier in unserer Seligpreisung sagt Jesus, glückselig sind solche Menschen. Also glücklich, zufrieden, von innen, von außen, von unten und von oben, glücklich sind solche Menschen, die sanftmütig sind, die zwar viel Gnade und viel Kraft und Weisheit in Gott haben, aber die geduldig sein können, die nicht ihre Weisheit oder ihre Kraft zu ihrem eigenen Nutzen gebrauchen, die auch dann, wenn sie mal beschuldigt werden, wenn sie mal angegriffen werden persönlich, die auch dann ruhig bleiben können, die nicht gleich explodieren. Und er sagt, solche Menschen sind glücklich. Weißt du, wenn du mit Jesus in einem Joch eingespannt bist, das Joch, das passend ist, das gerade richtig für dich ist, und mit ihm zu folgen, das ist wahre Sanftmut. Und weißt du, was die Verheißung ist für diejenigen, die sanftmütig sind? Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land oder die Erde besitzen. Hier wollen wir noch kurz stehen bleiben. Also, Es geht hier um ein Erbe. Sie werden das Land besitzen oder ererben. Bleiben wir mal kurz beim Erbe stehen. Sprechen wir mal vom Erbe. Manche Menschen warten sehr auf ihr Erbe. Es geht sogar so weit, dass manche Kinder wünschen, dass ihre Eltern bald sterben würden, dass sie möglichst bald ihr Erbe bekommen würden. Das ist natürlich nicht gut. Da gibt es eine Geschichte, da saß mal ein Mann, ein armer Mann, auf der Straßenseite und weinte. Jemand kam zu ihm ran und sagte: Was ist mit dir los? Warum weinst du? Er sagte: Ich habe gerade in der Zeitung gelesen, dass der Mr. Rockefeller gestorben ist. Wisst ihr, wer Mr. Rockefeller ist? Ich meine, der ist schon im Jahr 1937 gestorben. John, denke ich, hieß er, John Rockefeller, gilt allgemein als der reichste Mensch auf der Erde. Er ist im 1800, weiß nicht, 1840, denke ich, ungefähr geboren und 1937 gestorben. Ja, er wurde 97 Jahre alt. Er wohnte in Amerika, in den States. Und er war ein kluger Mann, ein sehr kluger Geschäftsmann. Er ist auch in die Ölindustrie eingegangen. Und er ist eigentlich der, in jenen Jahren die Ölindustrie so richtig auf den Markt gebracht hat. Und als es dann mehr alles anfing, die Motoren, Gasolina, Diesel, als das alles so nötig war, dann hat er angefangen, Geld zu machen mit der Ölindustrie. Und er war der Erste. Zu einer Zeit hat er 90% von der gesamten Ölindustrie in den States unter sich gehabt. Ein sehr kluger Mann. Er war der Erste, der es in den Staaten damals geschafft hat, so reich zu werden, dass er 1 Billion Dollar hatte. Der erste Mensch, der es so weit gebracht hat. Als er im Jahr 1937 starb, hatte er 336 Billionen Dollar ungefähr gehabt. So reich war er. Brauchen wir gar nicht uns überlegen, wie groß die Summe ist, aber ein sehr, sehr reicher Mann. Jetzt gehen wir zurück zu unserer Geschichte. Da ist dieser arme Mann, der weint und der sagt, er hat in der Zeitung gelesen, dass der Mr. Rockefeller gestorben ist. Und der andere sagt: Warum weinst du? Du warst doch mit ihm nicht verwandt. Warum bist du traurig? Er sagt gerade: Das ist gerade das Problem. Er war traurig, dass er nicht mit ihm verwandt war. Er würde gerne was von seinem Erbe haben. Aber hier ist die Rede von einem noch größeren Erbe. Es heißt, sie glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land, die Erde ererben. Was meinte Jesus damit? Warum, wie werden diese Menschen das Land ererben? Ich möchte uns mal zwei wunderschöne Bibelverse geben. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, es wird vielleicht im ersten Moment schwer zu verstehen sein, aber ich hoffe, ihr versucht mitzukommen, um zu verstehen, was ich sagen möchte. 1. Korinther 3, Vers 21 und 22. 1. Korinther 3, Vers 21. Darum rühme sich niemand eines Menschen. Also braucht sich keiner rühmen, dass er vielleicht ein Verwandter von Mr. Rockefeller ist. Denn alles gehört euch. Sei es Paulus, Apollos oder Kephas, die Welt, das Leben oder der Tod, gegenwärtiges oder zukünftiges, alles gehört euch. Es ist noch mehr als 336 Billionen oder Milliarden Dollar. Alles gehört euch, wird uns hier gesagt. Und jetzt lesen wir noch einen zweiten Vers dazu. Aus 2. Korintherbrief, Kapitel 6. 2. Korinther, Kapitel 6, den 10. Vers. Paulus schreibt hier, und er spricht hier von sich selbst und von anderen, und er beschreibt sich so: Als Betrübte, aber allezeit fröhlich. Als Arme, die aber viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Seht, ein Kind Gottes ist einer, der einerseits nichts hat und auf der anderen Seite aber alles hat und alles besitzt. Wie können wir diesen Widerspruch verstehen? Ich möchte es uns an einer Erklärung ein bisschen deutlich machen. Wenn der Teufel an einen Christen herankommt und ihn versuchen möchte. Und jetzt würde der Teufel als ein brüllender Löwe an einen Menschen herankommen und sagen: wenn du nicht das machst, was ich dir sage, dann werde ich dir alles wegnehmen. Und wenn er uns braucht, grühlen, er wird uns dies und jenes wegnehmen. Weißt du, dann dürfen wir ihm sagen, ich habe keine Angst vor dir. Du kannst mir nichts wegnehmen, weil ich nichts habe. Wie wir gesagt haben, selig sind die geistlich arm sind. Aus uns heraus haben wir nichts. Dann hört sich der Teufel das an und sagt, das hat nicht geklappt. Okay, ich werde anders an ihn herankommen. Dann kommt er wie ein Engel des Lichts an ihn heran und sagt, weißt du, wenn du dies und das machst, was ich dir hier anbiete, dann werde ich dir vieles geben. Dann kannst du ihm sagen, weißt du was, Teufel, brauchst mir nichts geben. Du kannst mir nichts geben, denn ich habe schon alles. Es heißt hier, die dann nichts haben und doch alles haben. Also auf der anderen Seite, aus uns heraus sind wir bettelarm. Wir können nichts aus uns selbst. Aber auf der anderen Seite haben wir den ganzen Reichtum, all das Erbe in Jesus, in Gott. Ich möchte zurückgehen zu dem 37. Psalm, den wir als Textwort gelesen haben vor dem Chorlied, Psalm 37. Und ich weiß nicht, ob es da euch aufgefallen ist, dass das da im 11. Vers eigentlich dasselbe ausgesagt ist, was wir in der Seligpreisung im 5. Vers gelesen haben. Es heißt hier im Psalm 37, Vers 11, aber die Sanftmütigen werden das Land erben und Freude haben in großem Frieden. Hier wieder, die Sanftmütigen werden das Land erben. Wenn wir das ganze Kapitel uns anschauen würden, und das wäre wert, vielleicht können wir das zu Hause einmal durchlesen. David fängt an im 1. Vers und er sagt, erzürne dich nicht über dich, über die Bösen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Also gerade dann, wenn ein Mensch zum Zorn gereizt wird, dann sanftmütig zu sein. Dann sich unter Gottes Willen zu stellen. In Vers 8 heißt es, steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht, damit du nichts Böses tust. Sehen wir hier große Kraft unter Kontrolle? Das ist ein sanftmütiger Mensch, der nicht ausrastet, wenn etwas schief geht, sondern der geduldig sein kann. Vers 9, denn die Bösen werden ausgerottet, aber die auf den Herrn hoffen, werden das Land erben. Diejenigen, die sanftmütig sein können, das sind die wirklich reichen Menschen auf dieser Welt. Das sind die wirklich starken Menschen auf dieser Welt. Nicht die gleich zurückschlagen und den anderen wieder zurück in die Nase schlagen, sondern die, die nicht zurückschlagen, die geduldig und demütig bleiben können, das sind die Menschen, die weiterkommen. Das sind die Menschen, die das Land ererben werden. Die anderen, solche Menschen, die ungeduldig sind, die bloß zornig sind, wenn die sterben, dann freuen sich oft andere Menschen. Endlich ist dieser Mensch mal begraben. Der hat so viel Trubels angerichtet. Und sein Ruf ist bald vergessen hier auf Erden. Aber ein Mensch, der wirklich in Sanftmut ertragen kann, geduldig sein kann, so wie Mose oder noch besser, so wie Jesus sanftmütig sein kann, wenn er stirbt, dann sein Ruf auf Erden bleibt noch. Solch ein Mensch wird noch geschätzt, wie wir von Mose gelesen haben. Er war der sanftmütigste Mensch auf der Welt. Und bis zur heutigen Zeit reden noch die Juden immer noch von Mose. Und wir lesen auch in Gottes Wort immer noch von ihm. Seht, solch ein sanftmütiger Mensch, der hat einen viel größeren Segen. Der ist wirklich reich. Der hat wirklich ein Erbe. Gott möchte, dass du und ich sanftmütig sein müssen wollen. Geduldig in jeder Lage. Ich lasse da eine Geschichte von einer Frau, die gläubig war, deren Mann aber ein Trinker gewesen ist. Ungläubig und ein Trinker. Und vielleicht vorher noch ein Vers dazu aus 1. Petrus Kapitel 3. Da werden besonders die Frauen aufgerufen, sanftmütig zu sein. 1. Petrus Kapitel 3. Lese hier Vers 1 und 2. Es heißt hier: So ebenso sollt ihr Frauen Eigenschaft von sanftmütig, dass einer sich, haben wir gesagt, unter Gottes Willen unterordnen kann. Ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit, wenn auch einige dem Wort noch nicht gehorchen, sie durch den Lebenswandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, indem sie euer respektvolles, vorbildliches Leben ansehen. Ernst Morrison erzählte diese Geschichte. Da saßen etliche Trinker in einem Wirtshaus, in einer Kneipe und haben da getrunken, haben einen fröhlichen Abend gehabt und haben über dies und jenes gesprochen und endlich kamen sie darauf zu sprechen, auf ihre Frauen. Und jetzt erzählte jeder Trinker all die Spuß, alles, was er mit seiner Frau also erlebt hat, wie seine Frau sich aufregt, wenn er nach Hause kommt, wie die Frau über ihn ärgerlich ist und so weiter. So haben schon mehrere ihre Geschichten erzählt. Und dann fragen sie einen, der war mehr still, der hat nichts gesagt, der hörte bloß zu. Dann fragen sie ihn, nun, du sagst ja gar nichts, erzähl du mal. Er sagt, weißt du, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe keinen Grund, mich über meine Frau zu beklagen. Sie gibt mir kein böses Wort. Da lachten die anderen los. Ha, sowas gibt's ja gar nicht. Dass eine Frau, wenn du so betrunken nach Hause kommst, dass sie würde da nichts gegen sagen. Aber sicher, verteidigte er nun seine Frau, ich bin gewiss, wenn ich mitten in der Nacht ihr befehlen würde, sie solle aufstehen und mir was zu essen kochen, so würde sie es tun ohne ein Wort der Widerrede. Der Spott, das Gelächter der anderen wurde immer lauter. Unsinn, du machst uns was vor. Was gilt die Wette? Und dann haben sie gewettet. Sie konnten es einfach nicht glauben, dass seine Frau so sanftmütig sein konnte. Und dann haben sie gewettet, und jetzt wollte man sich sofort überzeugen, ob er die Wahrheit gesagt hatte. Die ganze betrunkene Gesellschaft machte sich auf den Weg. Die Frau war schon zu Bett gegangen, denn es war spät. Mitternacht war längst vorbei, als die Männer ins Haus kamen. Ihr Mann kommandierte: Los, Frau, steh auf und koch uns einen guten Kaffee, ich habe Gäste mitgebracht. Die Gäste dachten nicht anders, als dass sie jetzt eine Flut von Schimpfworten zu hören bekommen würden, wie sie das gewöhnt waren. Aber nein, es kam kein böses Wort. Nach kurzer Zeit hörte man das Klappern von Tassen. Das dauerte nicht lange, da brachte sie mit freundlichem Gesicht den dampfenden Kaffee herein. Der Anblick ernüchterte die Männer, dass sie anfingen, sich vor der stillen, sanften Frau zu schämen. Endlich erzählte ihr einer von der Wette, die sie hierher geführt hatte. Und dann fragte er sie: Wie können Sie nur so freundlich sein zu solchen Leuten, wie wir sind? Wie bringen Sie das fertig? Darauf sagte sie: Ich sehe mit Schmerzen, dass mein Mann tut, was er kann, um sich zu ruinieren. Er hat nur ein Leben. Ein ewiges Leben gibt es ja für den Trinker nicht. Da möchte ich ihm nun das Erdenleben, das er nur hat, und das er sich noch obendrein so verkürzt, so angenehm wie möglich machen. Die ernüchterten Gäste gingen bald still heim. Der Mann aber sprach zu seiner Frau: Sag mal, Frau, liegt dir wirklich so viel an meinem Seelenheil? Und als er in die nassen Augen sah, denn so weich hörte sie ihn sonst nie sprechen, da brachen auch ihm die Tränen aus den Augen, und er bereute seine Schuld. Sie knieten zusammen nieder, und der Herr half ihm, ein anderer zu werden. Sehen wir hier, wie die Sanftmut der Frau den Mann gewonnen hat. Ihr Erbe, ihre Belohnung war so groß für ihre Treue, für ihre Sanftmut. Und deshalb sagt Jesus: Wir sollen sanftmütig sein. Lernet von ihr, von mir, sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig. Und wir, du und ich, wir wollen lernen und diese Frucht des Geistes in unserem Leben wachsen lassen und sichtbar werden lassen, die Frucht der Sanftmut. Paulus ermahnt seinen jungen Mitbruder, den Timotheus, und er sagt ihm im 1. Timotheus 6, Vers 11: Du aber, Gottesmensch, fliehe solches. Er spricht von anderen Sünden. Er sagt, von dem fliehe. Dann sagt er aber: Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut. Fliehe von der Sünde, fliehe von allem Bösen, fliehe von Zorn und Ungeduld, jage aber nach der Sanftmut. Glückselig, wirklich glücklich, von innen, außen, unten und oben sind die Menschen, die sanftmütig sind. Möge Gott uns helfen, auch so zu sein. Amen.